Okay, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, Ivan, für die Einladung. Ich sag mal was zum, wie ich mir es gedacht habe, und zwar sage ich jetzt kurz ein bisschen was vorweg, und dann gibt es eine Montage. Und zwar, also das Buch heißt Dabei geblieben, und es ist ein Interviewband mit 25 Interviews mit Menschen, die älter sind als so ungefähr 45 und die dabei geblieben sind, was auch immer das heißen mag. Dabei geblieben im Sinne, in dem Sinne, dass sie sich weiterhin verantwortlich fühlen für gesellschaftliche Veränderungen oder für das Engagement gegen Missstände in dieser Gesellschaft oder wie auch immer man das betiteln möchte. Jetzt dann stellt sich die Frage, wie liest man denn jetzt aus einem Interviewband vor? Ist ja ein bisschen öde. Und deswegen gibt es eine Montage, das heißt, ich lese gleich einen Text vor, wo ungefähr 10 Leute sprechen, als würden sie miteinander sprechen. In Wirklichkeit haben sie aber nicht miteinander gesprochen, zumindest nicht in diesem Kontext. Und bis jetzt hat das immer ganz gut funktioniert, dass man sich so reinversetzen kann, dass jetzt immer wer anderes spricht. Das Ganze soll so ungefähr 40 Minuten dauern, und danach könnt ihr mir gerne Fragen stellen oder selbst was dazu beitragen. Es ist ja jetzt kein Expertenthema in dem Sinne, dass ich irgendwie über den Braunkohleabbau in Nicaragua oder so spreche, sondern es ist ja ein Thema, mit dem das alle Menschen betrifft, die in irgendeiner Weise sich politisch betätigen. Ich sehe schon, dass die meisten Jüngeren nicht verstanden haben, dass es was mit ihrem Leben zu tun hat, sonst wären sie hier. Das ist vor allem eher Leute so, vorhin meinte schon jemand, oh, es ist wohl der Ü30-Abend. Genau, also ihr seid da alle Expertinnen und Experten für dieses Thema. Deswegen, und es interessiert mich auch immer, was ihr dazu zu sagen habt oder wie es für euch ist. Sozusagen noch organisatorisch, ich weiß nicht, irgendein Hamburger Buchladen hat 20 Stück angeliefert, und ihr könnt das hier kaufen, und ich gebe euch auch ein Autogramm, wenn ihr wollt. Und dann ist mir noch wichtig, vorneweg was zu sagen, was mit diesem Thema zu tun hat, obwohl man erstmal nicht denkt, dass es was damit zu tun hat. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist in den letzten Wochen ganz schön der Arsch auf Grundeis gegangen. Und ich verspüre eine Ohnmacht, die schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und ich finde es fast absurd, dass ich jetzt eine Lesereise mache zu einem Thema, das sich so ein bisschen anfühlt wie so eine linke Bauchnabelschau. Während sich irgendwie, mit so das Nihilistischste, was der Faschismus so irgendwie hervorgebracht hat in der letzten Zeit, sich mit autoritären Staatsformationen kloppt, massenhaft Leute sterben in Nachtclubs oder an der Grenze und irgendwelche Nazis Häuser anzünden etc. Ich muss euch das ja nicht, ihr guckt ja auch alle Fernsehen oder liest Zeitung. Und wie absurd, also eigentlich müssten wir hier sitzen und uns darüber unterhalten, was wir tun können. Also weil das, also für mich geht es alles gar nicht mehr. Ich kann schon gar nicht mehr Zeitung lesen, so zieht mich das runter. Und ich war vor zwei, was hat das jetzt mit dem heutigen Abend zu tun? Ich war vor zwei Tagen in Meuchefitz und habe da gelesen. Und da hat, nachdem ich auch diese Einleitung gemacht habe, dann nach der Lesung und so, hat dann ein älterer Genosse gesagt, so, okay, wir haben ja jetzt viel darüber geredet, was es so braucht. Sag mal nochmal auf einen Punkt, was braucht's, um dabei zu bleiben? Und dann habe ich gesagt, okay, auf einen Punkt, und den kann man dann ausdifferenzieren, Perspektive. Und Perspektive ist nicht nur das, was man braucht, um weiterzumachen. Also Perspektive in dem Sinn, dass man eine Hoffnung hat, dass es was, dass man was verändern kann, dass man daran glaubt, dass es in, dass es oh, könnt ihr das ausmachen? Dass man daran glaubt, dass es was bringt, dass man überhaupt sich Zukunft vorstellen kann. Also eine Zukunft irgendwie jenseits des Kapitalismus. Also das meine ich mit Perspektive. Und Perspektive braucht man halt nicht nur, um dabei zu bleiben oder weiterzumachen, sondern Perspektive ist auch genau das, was wir brauchen, um zu wachsen oder um mehr zu werden oder um überhaupt gesellschaftlich relevant zu werden. Und diese Perspektive ist es, von der ich auch den Eindruck habe, dass sie uns abhanden gekommen ist. Ich habe neulich ein ganz interessantes Buch gelesen, wo es genau darum geht, um diesen Verlust von Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Der Verlust, mit dem Verlust von Zukunft meine ich seit, nicht erst seit dem Fall der Mauer, aber mit dem Fall der Mauer sehr deutlich. Suggeriert der Kapitalismus weltweit, dass es jenseits von ihm nichts geben kann. Und es ist nicht nur ein Problem für radikale Linke, sondern es ist ein gesellschaftliches, ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass die Vorstellung, dass man tatsächlich das erreichen kann, dass es eine Zukunft jenseits von Kapitalismus wirklich geben könnte, das ist wie eine Denkblockade, das ist schon gar nicht mehr, das kommt schon gar nicht mehr vor. Und Slavoj Žižek soll gesagt haben, man kann sich eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Und das meine ich mit dem Verlust an Perspektive. Und wenn ich mir jetzt sozusagen anschaue, was gerade draußen auf der Welt passiert, dann sehe ich in Bezug auf Perspektive drei Sachen. Einmal, es gibt Leute, die eine Perspektive haben oder die eine Perspektive anbieten, nämlich die Faschisten. Und für denen fällt es auch nicht so schwer, weil die müssen sich keine Zukunft bauen, die können einfach das, was es schon gibt, noch ein bisschen extremer machen. Und das ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Und es gibt die Islamisten und deren Perspektive ist im Prinzip eine komplette Verinnerlichung dieser Perspektivlosigkeit des Kapitalismus, nämlich, okay, dann gleich den Tod. Und selbst das scheint attraktiv zu sein. Und es gibt irgendwie eine fehlende Perspektive auf unserer Seite, was auch der Grund für mich, der Mittengrund ist, warum sowohl die staatliche Reaktion als auch das Agieren dieser Leute so erfolgreich ist und so unwidersprochen. Und es gibt aber für mich mindestens zwei Bewegungen auf dieser Welt, vielleicht gibt es ja mehr und ich weiß es halt nicht, aber es sind für mich mindestens zwei, von denen ich eben weiß, die genau diese Perspektivlosigkeit durchbrochen haben und damit nicht nur die Frage nach dem Weitermachen eine ganz andere ist, also die sich diese Frage so überhaupt nicht stellen würden, sondern das ist einfach in dem Kontext eine andere Frage und die auch dadurch gesellschaftlich relevant werden und viele sind. Das sind für mich die Zapatisten in Chiapas und das ist die kurdische Bewegung in Rojava und in der Türkei. So. Dieses Ding rutscht immer runter. Ich hoffe, das klappt trotzdem irgendwie. Das für mich vorneweg, weil ich diese Veranstaltung nicht machen kann, ohne was zu diesem gesellschaftlichen Irrsinn zu sagen, der zurzeit los ist. Ich werde euch jetzt, weil ihr ja deswegen gekommen seid, natürlich trotzdem eben was vorlesen. Und vorweg möchte ich ein Gedicht vorlesen, das mir neulich über den Weg gelaufen ist, das von Bertolt Brecht ist und aus dem Jahr 1952 stammt. Und ich finde, es verbindet wunderbar das, was ich gerade gesagt habe, mit dem, was danach kommt. Das Gedicht heißt »Das Gedächtnis der Menschheit«. Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Die Beschreibungen, die der New Yorker von den Gräueln der Atombombe erhielt, schreckten ihn anscheinend nur wenig. Der Hamburger ist noch umringt von den Ruinen und doch zögert er, die Hand gegen einen neuen Krieg zu erheben. Die weltweiten Schrecken der 40er Jahre scheinen vergessen. Der Regen von gestern macht uns nicht nass, sagen viele. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Allzu viele kommen uns heute schon vor wie Tote, wie Leute, die schon hinter sich haben, was sie vor sich haben. So wenig tun sie dagegen. Und doch wird nichts mich davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern, und wenn sie schon Asche in unserem Mund sind. Denn der Menschheit drohen Kriege, gegen welche die Vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie werden kommen, ohne jeden Zweifel, wenn denen, die in aller Öffentlichkeit sie vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Jetzt hätte ich gerne noch ein Taschentuch, wenn einer eins hat. Das habe ich vergessen vorhin. Super, danke. Dabei geblieben, ein fast reales Gespräch über Aktivismus und Älterwerden. Gesundheit. Resi, du findest den Begriff Aktivismus scheiße? Paul, wenn man sagt, ich bin Aktivist oder Aktivistin, wirft das ja die Frage auf, was die anderen Menschen sind. Die sind ja dann keine Aktivisten. Man spricht anderen Menschen damit latent ein politisches Bewusstsein ab. Das halte ich für problematisch. Ich bin jemand, der sozial und politisch engagiert ist, aber auch nicht immer. Ich bin Nachbar, ich bin Kommunikationsdesigner, ich bin alles Mögliche. Ich bin erstmal ich. Ingrid? Aktivistin ist kein Begriff, den ich auf mich anwenden würde. Wie will man das bezeichnen, wenn man 20 Jahre lang von frühmorgens bis spätabends in einem Buchladenkollektiv arbeitet? Ich habe das als politische Arbeit verstanden, auch die Veranstaltungen, Lesungen, die wir organisiert haben. Für eine Sponti bzw. eine Altautonome wie mich ist es ganz schwer, Politik und Arbeit zu trennen. Es gehörte immer zusammen. Natürlich war das Arbeit und gleichzeitig war es aber Teil einer Bewegung. Ich würde schon sagen, dass ich mich immer als Teil von linken sozialen Bewegungen gefühlt habe und dazu auch, und das ist für mich ein zentrales Wort, solidarisch war. Für mich ist das einer der wichtigsten Begriffe. Aber am meisten geprägt hat mich die Kollektivität, mit allem rauf und runter. Ich habe einen Begriff von Kollektivität im Wohnen und im Arbeiten. Das ist etwas, was ich erlebt habe. Das heißt, man hat ein Bewusstsein dafür, dass man Sachen gemeinsam lösen muss, dass man da eine bestimmte Form von Verantwortung hat. Es ist auch ein Bewusstsein des Teilens. Britta? Für mich waren viele Sachen in meinem Leben einfach Selbstverständlichkeiten. Ich habe gar nicht so mitgekriegt, dass andere Leute das anders machen. Ich habe zum Beispiel jahrelang nicht gecheckt, dass plötzlich alle um mich herum arbeiten und Karriere machen. Ich habe zu studieren angefangen, aber es war mir eigentlich ziemlich wurscht, was ich studiere. Ich habe das Studium überhaupt nicht als Berufsausbildung angesehen. Ich habe das als politische oder als Lebensausbildung gesehen, die mich befähigt, weiter als kritisch denkende Frau in dieser Gesellschaft zu leben. Ich wollte schon abschließen, aber ich wollte dann nichts damit machen, sondern mich weiter dem politischen Engagement widmen und irgendwie versuchen, Geld herzukriegen. Das habe ich dann noch jahrelang gemacht. Auch das war für mich selbstverständlich. Naja, und irgendwann Mitte, Ende 30 habe ich gemerkt, dass alle um mich herum arbeiten, wirklich Karriere machen und Jobs haben, mit denen sie weiterkommen. Das war schmerzhaft. Da habe ich mich verraten und verlassen gefühlt. Es war auch naiv. Ich habe gedacht, es geht ewig so weiter. Es war wirklich so, dass ich dachte, wieso hat mir das niemand gesagt? Wir wollten doch mal was anderes. Wieso verschwinden die jetzt alle in ihre Jobs? Ich hatte immer gedacht, wir organisieren uns alle irgendwoher Geld, Gelegenheitsjobs, auch gute Jobs, die man umverteilt und so zieht. Und ansonsten ist das, wo wir uns treffen, die Szene, das politische Engagement. Mein Ansatz war, den Lebensalltag eins größer zu denken und zu organisieren, um dann irgendwann festzustellen, das ist für viele andere ja gar nicht so. Und dann habe ich mitgekriegt, dass es bei vielen, die nach mir gekommen sind, ich habe ja viel mit Jüngeren zu tun, noch viel straighter ist. Die machen alle sofort nach dem Studium irgendwelche Jobs. Dann denke ich immer, Wahnsinn, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ben, es fällt einem schwer, in Würde alt zu werden. Alle, die gleichaltrig sind, fangen irgendwann an mit den Zwängen. Und die Leute, die nachkommen, sind relativ jung. Ich glaube aber, dass es sich im Moment insofern geändert hat, als die radikale Linke nicht mehr davon profitieren kann, dass es Generationskonflikte und Jugend- und Protestbewegungen gibt. Das war in den 60ern, 70ern und 80ern so, aber in den 90ern war so ein Knickpunkt. Da gab es keine linke Jugend- und Protestkultur mehr und es wurde auch kein Generationskonflikt mehr ausgetragen. Das ist bis heute so. Resi, naja, die Frage ist doch, wie bin ich gegenüber dieser Gesellschaft unversöhnlich, ohne dass ich den jugendlichen Rebellionsgestus weiterführe? Ben, den würde ich aber gerne aufrechterhalten. Ich würde gern mein ganzes Leben lang dieses Lebensgefühl der 80er, das ich damals zum Teil viel kritischer gesehen habe als heute, erhalten. Heute weiß ich erst, was für ein außergewöhnliches Lebensgefühl das war. Punk und unversöhnlich dem Staat gegenüber zu sein, nicht mit den Institutionen zu reden, Karriere abzulehnen, der bürgerlichen Kleinfamilie versuchen zu entkommen. Das finde ich mittlerweile wieder total super. Ich finde bestimmte Sachen wahnsinnig abtörend und unattraktiv. Kleinfamilie gründen, von 9 to 5 irgendwo im Büro arbeiten, Häuschen bauen, Kredit abbezahlen. Mich wundert oder enttäuscht, dass es nicht viel mehr Leuten genauso geht. Und das würde ich mir halt wünschen, dass mehr Leute in meinem Alter zumal auch sagen, sie haben darauf keine Lust. Wobei ich das damals schon kritisch gesehen habe, dass das nur Subkultur war und eine bestimmte Lebensphase betroffen hat. Das löst man erst ein, wenn man älter wird und es anfängt, weh zu tun. Paul, ich bin ja in dieser Szene in den 80ern politisch sozialisiert worden und habe mich auch sehr viele Jahre meines Lebens darin bewegt und sehr viele Sachen mitgemacht. Ich sehe heute, es ist ein diffuses Milieu, auch sehr ausdifferenziert, aber in der Gesamtheit ist es natürlich ein sub- oder gegenkulturelles Milieu. Es ist geprägt von einem hohen Grad an Identitätspolitik, Besserwissertum und Abgrenzung. Und wenn man hier transformative Politik betreiben möchte, gesellschaftspolitisch radikale Politik betreiben möchte, dann ist es, glaube ich, wichtig, sich nicht selber über so eine Milieubildung zu marginalisieren. Wenn man das Modell von Sub- und Gegenkultur in den 80er Jahren vielleicht noch als legitim ansieht und sagt, okay, diese Gegenmodelle waren wichtig, damit so etwas wie Protest und Antagonismus in der Gesellschaft überhaupt sichtbar würde, würde ich heute sagen, das ist überholt. Es ist viel wichtiger, über ein linkes gesellschaftstransformatives Projekt anders nachzudenken und andere Wege zu gehen. In dem Augenblick, wo man diese Szene verlässt und sie nicht komplett ins bürgerliche Leben zurückzieht, stellt man fest, dass es weitaus mehr Menschen gibt, die etwas in der Birne haben und gesellschaftspolitisch sehr engagiert sind. Das kann man an allen möglichen Ecken und Enden sehen. Überall gibt es Leute, die nicht auf den Kopf gefallen sind und die keine Scheiße veranstalten. Die versuchen, diese Welt ein bisschen besser zu machen, sei es im Kleinen oder im Großen. Klaus, ich habe neulich zu einer Yoga-Kollegin gesagt, wenn du etwas verändern willst in dieser Gesellschaft, dann kämpfe da, wo der liebe Gott dich hingesetzt hat. Was erzählst du mir von Israel oder so? Hier gibt es wirklich genug zu tun. Und das mache ich. Stadtteilaktivist, von der Basis aus musst du anfangen. Resi, so im Widerstand leben? Harald, na, ich will das nicht und ich brauche das eigentlich auch nicht. Ich würde eigentlich wirklich viel lieber so gemütlich vor mich hinleben, ein bisschen meine Bienen versorgen, ein bisschen in der Gegend rumfahren, Musik machen, ein Trinken gehen und mit den Leuten quatschen. Aber es gibt immer wieder so Sachen, die mich ärgern und dann denke ich mir, es muss jetzt was passieren. Das ist so ein Hilflosigkeitsgefühl. Weil die Herrschenden immer so weitermachen und ich denke mir, die können doch nicht immer nur gewinnen. Jeden Tag denkt man, warum machst du das jetzt wieder, das ist doch ein Scheiß. Und dann, ach komm, das kann's nicht sein, du musst. Ich habe so meine Philosophie. Alles, was du machst, kommt auf dich zurück. Also versuche ich möglichst wenig Scheiße zu machen mit anderen Leuten. Das klappt halt nicht immer, manchmal macht man doch was verkehrt. Aber eigentlich will ich bloß meine Ruhe haben und das schon immer. Aber die lassen mich nicht. Und jetzt könnte ich ja sagen, okay, du bist 58, so lange hast du vielleicht nimmer. Aber ich habe jetzt so Leihenkel, das sind Kinder von Freunden. Da denke ich mir, Was wird aus so einem Kind in 50 Jahren, wenn die so weitermachen? Das ist doch alles endlich. Wir verbrauchen ja nur Ressourcen, als wäre es unendlich. Irgendwie habe ich im Kopf, das darf nicht sein. Die dürfen damit nicht durchkommen. Die sind ja kriminell. Paul? Ja, ich verzweifle auch daran. Natürlich. Es ist ja auch zum Verzweifeln. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt sich das Leben oder man betäubt sich mit Drogen, Arbeit oder Konsum. Oder man versucht, einen inneren Frieden zu finden und bürgerliche Werte zu leben. Oder man lehnt sich dagegen auf. Ich mache von all dem ein bisschen. Ich arbeite sehr viel zum Teil und ich engagiere mich viel politisch. Da muss jeder und jede Strategien für sich entwickeln, ein Gleichgewicht zu finden. Aber das Wichtigste ist, dass man andere Leute hat. Bezugspartner und Partnerinnen, mit denen man diesen Weltschmerz, sag ich mal, teilt. Die auch nicht auf den Kopf gefallen sind und die auch Sachen machen und sich auch mit vielem nicht abfinden möchten. Also man braucht andere Menschen. Allein wirst du darin eingehen, ist auch klar. Astrid, die Phasen, alles hinschmeißen zu wollen, verbunden mit sich ohnmächtig fühlen, gibt es bei mir immer wieder. Denn auch wenn es kleine Siege gegeben hat, gab es immer wieder die Keulen, mit denen fortschrittliche Sachen zerstört worden sind. Und dieses Ohnmachtsgefühl, ausgeliefert zu sein, ist dann immer wieder doof. Es macht mir etwas aus, wenn ich durch die Straßen gehe und sexistische Werbeplakate oder Sprüche oder auch rassistische Geschichten mitkriege. Und es macht mir auch etwas aus, dass in Uganda gerade ein Gesetz verabschiedet wurde, das Lesben und Schwule mit lebenslanger Haft bedroht. Da habe ich das Gefühl, die Schraube wird immer enger und das wirkt sich auch auf uns hier aus. Franzis? Ja klar. Und manchmal koppelt sich so eine politische Sinnkrise dann auch mit persönlichen Sinnkrisen. Ich habe immer wieder versucht, das auseinander zu dividieren, welche Gefühle eigentlich wohin gehören und wo ich wirklich von der politischen Situation frustriert bin und wo mir persönliche Abgründe in die Quere kommen, die unabhängig von der äußeren Lage sind. Ich habe mich darüber dann auch immer mit den anderen aus meiner Gruppe ausgetauscht. In solchen Situationen ist es von Vorteil, sich lange zu kennen und sich daher auch gut unterstützen zu können. Und es ist wichtig, für sich selbst zu einem Punkt zu kommen, an dem man sagt, so mache ich es und es ist auch okay so. Denn wenn du dich immer vergleichst und dich fragst, warum bin ich jetzt nicht wie die anderen, bist du früher oder später frustriert. Ich glaube, bei vielen Leuten läuft es so. Erst haben sie Spaß an der politischen Arbeit. Dann werden andere Dinge wichtiger, wie Erwerbsarbeit, Beziehung, Kinder, bestimmte Formen von Selbstverwirklichung oder alles zusammen. Und dann wird die Politik ein Anspruch. Aber ein Anspruch lässt sich auf Dauer nicht glücklich leben. Und deshalb ist es wichtig, für sich die Sache zu finden, die zu einem oder einer passt. Also, ob Mensch lieber ein Plenum moderiert oder in der Volksküche kocht oder, wie in meinem Fall, besser mit der Polizei verhandeln kann, als in der ersten Reihe einer Demo zu laufen. Oder sich einzugestehen, jetzt gerade kann ich mal nicht. Und sich das auch zu erlauben, die Schwerpunkte im Leben zu verschieben und trotzdem irgendwie dabei zu bleiben. Ja, und dann finde ich, ist es wichtig, auch kleine realpolitische Erfolge wertschätzen zu können. Zum Beispiel, dass die Flüchtlingskämpfe nach Jahren eine gewisse Lockerung der Residenzpflicht erreicht haben. Wenn du mit konkreten Menschen zusammen kämpfst, kannst du dir gewisse Gefühle von Sinnlosigkeit sowieso nicht leisten. Denn da zählt jede einzelne Person, jede verhinderte Abschiebung und jeder Akt von Solidarität. Alles andere wäre ja zynisch. Paul? Na, es geht um soziale Rechte und eine gerechtere Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir hier während meines Lebens noch so etwas wie Sozialismus oder Kommunismus errichten werden. Insofern stellt sich die Frage, welche Räume dem Kapitalismus, der kapitalistischen Kultur, abgetrotzt werden können. So. Und es geht für mich primär um ganz reale Lebensbedingungen von ganz realen Menschen in ganz konkreten Kontexten. Das Problem ist, dass es nicht geschafft wurde, ein transformatorisches Projekt zu begründen, das Realpolitische und das Radikale miteinander zu verbinden. Das ist genau die Schwäche der radikalen aktivistischen Linken in Deutschland. Ich glaube, dass es in vielen sogenannten reformistischen Kämpfen sehr viele transformative und auch utopische Dinge stecken. Also ich habe täglich sehr viel politische Arbeit und das hat ganz viel mit konkreten materiellen Lebensbedingungen von Menschen hier heute zu tun. Das finde ich weitaus sinnvoller und befriedigender und nachhaltiger. Und ich sehe die Früchte davon. Wenn die aktivistische linke Szene eine Rambazamba-Demo machen will und dafür ein halbes Jahr vorbereitet, sollen sie das ruhig machen. Ist mir wirklich egal. Ben? Ich glaube, es hat eine große Revolution in der Geschichte gegeben und das ist die bürgerliche Revolution gewesen. Und die hat im politischen Bereich etwas gemacht, was untrennbar ist von der Revolution, die durch die kapitalistische Produktionsweise stattgefunden hat. Diese Revolution ist immer wieder nachgespielt worden, unter verschiedenen Vorzeichen. Antikoloniale Befreiungskämpfe, sozialistische Revolution, Oktoberrevolution. Und ich glaube, dass eine Revolution, die darüber hinausgeht, wahrscheinlich gar nicht diesen Charakter von Revolution haben wird, den wir immer noch im Kopf haben, weil wir uns an der klassisch-bürgerlich-kapitalistischen Revolution orientieren. Ich glaube, wenn es irgendwo eine Revolution gibt, dann ist sie untrennbar davon, dass man die basalen Formen der kapitalistischen Produktionsweise revolutionieren muss. Und das ist etwas, was undenkbar ist. Man kann sich doch gar nicht vorstellen, wie eine Gesellschaft ist, die nicht mehr Arbeitszeiten quantifiziert und als Werte ins Verhältnis setzt. Der eigentliche Kampf müsste darum gehen, sich darum zu kümmern, wie funktioniert Kapitalismus, beziehungsweise warum ist es so schwer, das überhaupt rauszukriegen und wie könnte man sich eine andere Gesellschaft vorstellen, ohne dass man zurückfällt in diese überspannten Vorstellungen der arbeitersozialistischen Bewegung. Man muss nur die Arbeiterklasse vernünftig organisieren, die Produktionsmittel in die Hand kriegen und bedürfnisorientiert anstatt profitorientiert produzieren und dann könnte es viel gerechter und freier zugehen. So einfach ist es nicht. Ingrid, ich werde sicherlich die Form von Revolution, die für mich wichtig ist, egal ob sie jetzt aus der historischen Situation mit der Waffe herbeigeführt wird oder durch Mehrheitsverschiebungen entsteht, also eine komplette Revidierung des kapitalistischen Systems, nicht mehr erleben. Ich habe mich natürlich mit Revolutionen beschäftigt. Gerade dieser Tage habe ich zum wiederholten Mal John Reed, 10 Tage, die die Welt erschütterten, gelesen. Das sollte man alle 2 Jahre lesen, finde ich. Das erinnert mich auch an das, was ich selber erlebt habe in den revolutionären Gemeinden in El Salvador oder was in Kurdistan läuft, für welche politischen Wege und Ansätze beispielsweise die PKK kämpft. Eine Organisierung der Basis, im Kleinen, von unten, die Zone. Das kann ich mir auch am ehesten für meine eigene Lebensrealität vorstellen. Mascha? Ich bin ein großer Fan des Multitude-Konzepts von Antonio Negri, aber es ist nicht mein vorrangiges Ziel, den Kapitalismus abzuschaffen, woran ich dann alles messe, was ich tue. Und meine feministische Interpretation von Negri ist, wenn die Gesellschaft ein Tuch ist, ziehen wir den Faden der informellen, nicht bezahlten, sinnvollen Arbeit ein. Irgendwann haben wir so viele Fäden gezogen, dass das Tuch beginnt zu changieren, zu schillern. Es ist nicht sofort grün statt blau, sondern es changiert. Das entspricht meinem Bild von gesellschaftlicher Veränderung. Jede Begegnung, die wir hier erleben, hinterlässt eine Welle. Wie soll ich da Frust entwickeln? Und da ich immer in Gruppen arbeite und nie als Einzelkämpferin, bin ich davor gefeit, mit mir allein Ziele entwickeln zu müssen. Sondern immer, wenn ich ein großes Problem verspüre, freue ich mich aufs Plenum, weil die Gruppe immer klüger ist als ich alleine. Es gibt gar keinen richtigen Weg. Sondern die, die da sind, mit ihren vielen Meinungen, diskutieren das, gehen in Arbeitsgruppen, legen die Ergebnisse wieder zusammen, entscheiden im Konsens. Und da kommt eine Aktion raus, auf die ich allein nie gekommen wäre. Und es geht gar nicht unbedingt um diese spezielle Aktion, sondern schon der Prozess vermittelt der Gruppe Motivation und Stärke. Da kann man richtig eine Freude haben. Es ist dieser Weg, der Spaß macht. Mein ganzer Tagesablauf kreist darum, Dinge zu tun, die ich als wichtig ansehe. Die Frage, ob wir uns weiterentwickeln oder in die Barbarei zurückfallen, ist nicht entschieden. Deswegen kann man im Alltag eigentlich nur das machen, worauf man Lust hat und versuchen, es sich dabei gut gehen zu lassen. Ich glaube, das ist auch eine der Erkenntnisse aus der Geschichte des real existierenden Sozialismus. Dass einfach irgendwo reinstürmen, die Macht übernehmen und alles besser machen wollen, nicht funktioniert. Das passt auch zu dem, was ich über Konflikte weiß. Joachim? Also wenn ich mir angucke, was die Leute alles können, weiß ich, diesen Laden, in dem wir leben, können wir sofort übernehmen. Wir können das. Wir können anders verwalten, wir können dafür sorgen, dass alle was zu fressen haben, problemlos. Aber das Problem ist, wenn wir die Struktur mit dem angreifen, was ich gelernt habe, sind wir nachher das Problem und nicht die Lösung. Ich bin unglaublich froh, dass wir in der Zeit, in der ich ML-mäßig organisiert war, nicht mal in die Nähe gekommen sind zu gewinnen. Da wäre eine Pol-Pot-Perspektive drin gewesen, Erziehungsdiktatur. Für mich ist das ganze Thema mit der politischen Macht so, ich möchte keine mehr. Ich weiß nicht, wie es gehen kann, aber ich glaube auch, dass in Zeiten, in denen politische Organisierungen, Bewegungen nach politischer Macht streben und die Macht auf der Straße liegt, man gut daran tut, sie nicht zu nehmen. Britta, mir sind andere Menschen wichtig. Menschen und Beziehungen zu Menschen haben immer im Mittelpunkt meines Lebens und Denkens gestanden. Und so wie ich Politik gemacht habe und mache, hat es einfach viel mit anderen Menschen zu tun. In Gruppen, du schmeißt Ideen zusammen, du überlegst zusammen, diskutierst, du streitest dich, bist genervt. Und trotzdem würde ich sagen, das ist genau das, was ich gut finde. Aus dem Austausch mit Menschen ziehe ich auch Kraft. Dass ich bin und dass die oder der andere ist und wir dann irgendwas gemeinsam damit machen. Und woraus ich keine Kraft ziehe, wenn ich an mein politisches Handeln den Effektivitätsmaßstab anlege und die Erfolge zähle. Dann hat es sich nicht rentiert. Aber ich glaube, das ist der falsche Maßstab und den sollten wir auch nicht anlegen. Wenn man das macht, ist das so eine Sollbruchstelle des Ausstiegs. Mich treibt natürlich noch immer die Idee von Veränderung an. Ich will immer noch den Kapitalismus abschaffen, auch wenn es erstmal nur eine Parole ist. Aber es weist in die richtige Richtung. Ich glaube an die Veränderbarkeit von Menschen und daran, dass Menschen verändern können. Den Gedanken finde ich wichtig. Aber das mit dem Effektivitätsmaßstab, das haut nicht hin. Also die Erfolge, die ich hatte, und die müssten dann auch nochmal in ihrer Qualität analysiert werden, die lassen sich locker an zwei Händen abzählen, wenn ich nicht sogar nur eine dafür brauche. Aber wie gesagt, ich glaube, darum geht es nicht. Für mich ist wichtig, die Qualität woanders als in den zählbaren Erfolgen zu suchen. Und das war immer, ich mache das nicht, sondern ich bin das eher. Es ist sowieso in mir. Ich habe auch jahrelang nicht verstanden, warum es für viele dann irgendwann vorbei ist. Und du hast den Eindruck, das war so eine Sturm- und Drangzeit, die muss halt mal sein und dann geht man wieder. So hat es sich für mich nie angefühlt. Clara? Naja, Erfolgserlebnisse brauchst du natürlich schon. Wenn ich mir vorstelle, diese Anti-Lager-Kampagne, das hat einerseits großen Spaß gemacht, aber da sind auch wahnsinnig viele Leute zusammengekommen. Da hast du unheimlich nette Leute kennengelernt, die bis heute Freundinnen oder Freunde sind. Und dadurch, dass da so viele zusammengekommen sind und sich auch von den Flüchtlingen so viele politisiert haben, hat das Spaß gemacht, zusammen durch irgendeinen Pupkaff zu demonstrieren und die Leute auch tatsächlich mal ein bisschen aufzuschrecken. Das lebt dann weiter und du lebst davon auch weiter. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ich gehe ja nicht hin und sage, das Lager muss geschlossen werden und ich habe nur dann Erfolg, wenn es wirklich zu ist. Die Frage ist, was ist Erfolg? Mirko, die Frage ist, was kann man im Leben als Revolutionär erreichen? Und da würde ich sagen, man kann Linker bleiben und man kann gelebter Widerspruch sein. Man kann das Beste dafür tun, dass sich die Verhältnisse ändern. Aber die Vorstellung, tatsächlich von einer gesellschaftlichen Umwälzung teil zu sein, damit anzutreten, halte ich für falsch. Mit dieser Vorstellung gehen ja viele Leute los und dann sind die Enttäuschungen natürlich groß. Es ist ja auch so, dass auf Phasen von gesellschaftlichem Aufbruch und einer Ausweitung einer Bewegung Phasen von Stagnation und Rückzug folgen. Damit fertig zu werden, Erfahrungen von Erfolglosigkeit zu verarbeiten und trotzdem weiterzumachen und trotzdem zu kämpfen. Das andere ist aber auch das historische Wissen darum, dass Gesellschaften sich verändern können und dass sie sich sehr schnell verändern können. Ich habe ja im Sommer 2013 etwas ganz Tolles erlebt. Etwas, von dem ich nicht mehr geglaubt hätte, dass ich das nochmal erlebe. Nämlich einen Aufstand. Ich war in Istanbul. Das war mehr oder weniger Zufall. Da habe ich erlebt, wie schnell eine Gesellschaft, in der es nicht nur einen autoritären Staat gibt, sondern auch sehr autoritäre Familienverhältnisse, in Bewegung geraten kann. Dafür braucht es wirklich nur kleine Kerne. Die Taksim-Plattform, die das in der Hand gehabt hat, war ein kleines Netzwerk von politisch erfahrenen Leuten, die sehr offen waren und zugleich in der Lage, unideologisch darauf zu reagieren, als die Massen dahin kamen und sich an diesem Kampf beteiligen wollten. Sie haben es geschafft, Leute, die ideologisch ganz woanders standen, mit einzubeziehen. Das ist eine historische Erfahrung, die dem entspricht, was man auch sonst aus der Geschichte kennt. Das ist ja nicht die erste Revolution oder Revolte, aber es ist die erste, die ich selber erlebt habe, obwohl ich schon sehr lange dabei bin. Ich bin jetzt 40 Jahre politisch aktiv. Insofern bin ich eigentlich guter Dinge. Und das ist es, glaube ich, was man sich bewahren muss. Die Neugier auf andere Leute, auf andere Verhältnisse, die Offenheit, auch mal genauer hinzugucken. Die Neugier auf Kämpfe von Leuten, mit denen man vordergründig erstmal gar nichts zu tun hat, die ganz anders leben und ganz andere Vorstellungen haben. Ich glaube, als Revolutionäre müssen wir mit den Widersprüchen dieser Gesellschaft umgehen. Resi, was würdest du das bedeuten? Mirko, das heißt zum Beispiel, dass man, wenn man einen Job hat, sich immer wieder mit dem Chef konfrontiert, an bestimmten Punkten Nein sagt, den Widerspruch offensiv formuliert und dass man dann auch das Risiko eingeht, aus dem Job zu fliegen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Leute gute oder gut bezahlte Jobs haben. Ich habe ein Problem damit, wenn die Leute sich nicht wehren. Ich bin ganz oft aus meinem Job geflogen. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie einen Job länger als ein paar Jahre gemacht, weil ich immer irgendwo angeeckt bin. Vom ersten Tag an sozusagen, das ist doch völlig normal. Es müssen nun nicht alle so machen wie ich. Aber ich glaube, man muss schon lernen, nicht nur in seinem politischen oder sozialen Umfeld, sondern auch auf der Arbeit gegenüber dem Vermieter oder wo auch immer, Nein zu sagen. Massimo, ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen, wie stark einen das subjektiviert, sobald man in dieser Arbeitsmühle drin steckt. Und dann kriegen viele Leute Kinder und sind in so einem Familiending drin, das setzt nochmal andere Zwänge und du wirst auch in eine bestimmte Ecke abgeschoben. Man hatte früher immer das Gefühl, dass einem nie was passieren kann, wenn man mal alt wird, weil man immer das Kollektiv hat, die WG. Man wird immer getragen von Leuten. Denn es gab und gibt ja wirklich eine Solidarität unter Linken, die du sonst nirgendwo findest in der Gesellschaft. Das ist eine bittere Erfahrung, wenn man irgendwann checkt, dass man doch alleine ist und es für sich selber klären muss. Eine dauerhafte solidarische Struktur zu finden, ist wahnsinnig schwer. Und dann ist die Frage, ziehe ich mich zurück und mache das im Privaten klar oder versuche ich damit offensiv umzugehen und zu sagen, okay, ich habe immer noch ein antagonistisches Verhältnis zu den Verhältnissen und trotzdem habe ich auch ein Kind und einen Job und wie geht das jetzt? Knut? Also ich finde, es ist total wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass die alten Polithengste und Politstuten nicht ins Nichts fallen, sondern dass sie aufgehoben sind, was es nicht gibt. Das ist, glaube ich, ein Punkt des Aufhörens, dass viele Panik kriegen. Es geht nicht ohne Netz. Und wenn man sich darauf verlassen könnte, kann ich mir vorstellen, dass es mehr Leute gäbe, die nicht in so langweilige Lebensentwürfe abdriften würden. Astrid, ich habe eben auch gedacht, dass es nicht nur das Beziehungsmodell Liebesbeziehung und nichts drumherum gibt, sondern dass es 5, 6 mir ganz wichtige Personen in meinem Umfeld gibt, die ich nicht missen möchte und die zum Glück auch schon ziemlich lange da sind. Also Familienersatz oder Familien-Nicht-Ersatz. Aber ich habe auch Angstvisionen, dass diese Zusammenhänge zusammenklappen könnten. Clarissa? Viele denken, wenn wir mal Rente kriegen, dann machen wir was zusammen. Ich finde das schwierig, weil ich denke, ist nicht so leicht, mit Paar um 60 einfach zu sagen, so juhu, jetzt ziehen wir alle zusammen. Wir sind doch nicht mehr so. Viele Auseinandersetzungen wollen wir doch gar nicht nochmal erleben. Es ist zwar klar, dass da irgendwann ein Plan her muss, aber ich habe den jetzt auch noch nicht. Mir fehlt manchmal die Auseinandersetzung darüber. Das hat damit zu tun, dass ich sowohl persönlich als auch finanziell schlecht abgesichert bin. Mir ist klar, das wird vermutlich irgendwann ein Problem. Und da spielt auch die Frage der Gesundheit nochmal eine andere Rolle. Ich muss, wie viele andere auch, gesund bleiben bis zum Lebensende. Denn bis dahin muss ich auch arbeitsfähig sein. Natürlich würde ich das schon lieber mit anderen gemeinsam oder kollektiver organisieren. Aber ich kann ja nicht einfach sagen, es gibt ja diese Hausprojekte, da gehe ich jetzt mit rein. Ich weiß doch gar nicht, ob das so einfach für mich wäre, mit vielen jüngeren Menschen, ihren Bedürfnissen, ihren Lebensplanungen und den Arten, wie sie ihren Abend beenden, zurechtzukommen. Resi, ich danke euch für das Gespräch. Und ich danke euch für die Aufmerksamkeit.